Wir sitzen hier zur Koni-Kaffeepause im Büro von Ulrich Höller, in der Branche ein geschätzter und anerkannter Manager. Im heutigen Podcast in der Koni-Kaffeepause haben wir das Vergnügen, mit Ulrich Höller über die Branche, über Karriere zu sprechen. Herr Höller, schön, dass wir da sein dürfen. Der Kaffee ist vorzüglich, also großes Kompliment. Sie blicken auf 30 Jahre berufliches Wirken in der Branche, plus minus. Wie war Ihr Weg in die Branche?
Ja, sind jetzt, um es genau zu nehmen, 34 Jahre, jetzt in 2025. Der war zufällig gegeben. Ich habe BWL studiert und habe immer nebenbei gearbeitet. Ich war BAföG-Student, also habe BAföG bekommen und auch zurückzahlen müssen und gleichzeitig immer gearbeitet. Und meine Diplomarbeit habe ich geschrieben, während ich in einem bei einem Immobilienprojektentwickler, damals nannte man das Bauträger, gearbeitet habe und hatte plötzlich so viel Gefallen an der Branche, an der Arbeit gefunden und offensichtlich auch dem Inhaber hat meine Aktivitäten gefallen, sodass ich dann gleich bei dem Unternehmen geblieben bin und ja, bis heute nie die Branche gewechselt habe.
Was hat denn damals die Faszination für Sie ausgelöst?
Naja, erstmal war es Expectation Management. Ich hatte überhaupt keine Erwartungshaltung. Mir ging es nur darum, der Kontakt kam über einen Freund von mir zustande und er sprach davon, da sucht ein Immobilienunternehmer irgendwie einen Assistenten und ich habe gesagt, Immobilien finde ich ganz schrecklich. Ich hatte also das Bild vor Augen des schlimmen Baulöwen und des gegelten Maklers, die klassischen Vorurteile. Aber ich brauchte eben Geld und habe es gemacht und kam dann von diesem niedrigen Expectation Management und stellte fest, dass so gerade der Bereich Projektentwicklung, und das war ja das Geschäft, einen höchsten Spannungsbogen hatte an Themen. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann die mittelständische Struktur hat mir Spaß gemacht, die Branche ja heute noch auszeichnet und die so gegeben ist. Und man kann auch sehr viel selbst gestalten, ja, in diesen kleineren Organisationen. Und das in der Melange fand ich ein hochspannendes Thema.
Wie ging es dann weiter für Sie? Vom Bauträger, Projektentwickler?
Nein, ich hab tatsächlich gar nicht so viele Wechsel gehabt. Ich habe mir auch nie in meinem Leben nicht ein einziges Mal bewerben müssen. So habe ich eben gestartet und mein Chef damaliger hat mich dann sehr schnell in sehr jungen Jahren gefördert zum Geschäftsführer, zum Mitinhaber gemacht. War also schon mit 27 für das ganze Unternehmen verantwortlich. Zu früh. Umgekehrt gab mir das eine hohe Lernkurve. Und das habe ich damals 9 Jahre gemacht. Und wir haben unser Unternehmen damals an eine neu gegründete Organisation verkauft, die große Ambitionen hatte, aber komplett neu war. Nannte sich DIC und daraufhin war ich dann 15 Jahre, durfte ich die DIC aufbauen als Vorstandsvorsitzender mit ganz viel aufregenden Elementen, Joint Ventures mit internationalen, großen internationalen Partnern wie Starwood und Morgan Stanley, dann Börsengang, Kapitalmarkt, aber auch die Finanzkrise und ihre Folgen und das habe ich dann 15 Jahre gemacht und dann sind wir schon im Jahr 2015 mit der, wo ich eine neue Herausforderung gesucht habe und mit Partnern von der DIC, aber auch KKR, die GEG gegründet habe und auch aufgebaut hat. Das war im wahrsten Sinne ein Startup in der tollsten Marktzeit, die es natürlich gab und demzufolge und vielleicht haben wir auch einiges richtig gemacht, war das ein großer Erfolg und nachdem wir dann entschieden haben, dass wir die GEG veräußern und zeitgleich kam die Überlegung auf, dass ich eben die Unternehmensnachfolge bei der ABG antrete. Ich war mit meinem heutigen Partner schon sehr viele Jahre in Kontakt gewesen und jetzt mache ich seit knapp 6 Jahren ABG.
Sie sagten gerade eben, Sie haben zu früh Verantwortung übernommen mit 27. Lässt sie jetzt zu diesem Urteil kommen?
Nein, also ich bin ja froh, dass es so war. wollte nur sagen, das war sehr jung. Wir hatten immerhin damals auch über 40 Mitarbeiter. Ich war so der Jüngste. Und dann sind sie Chef von 50-Jährigen oder verantwortlich. Und natürlich Bauträgertum, Unternehmertum. Damals war die Zeit der neuen Bundesländer, der Sonderabschreibung, aber auch mit dem vollkommenen Zusammenbruch des Marktes in 96, den ich dann natürlich auch an der Front erlebt habe, mit den Folgen, die es für so ein Unternehmen hat. Also da waren schon eine Menge schlaflose Nächte, weil ich war oft im Zustand der Überforderung. Und das hat ja dann immer zwei Effekte. Ne? Man scheitert daran oder man wächst daran. Ja? Man erlebt das in der Zeit selber natürlich teilweise nicht so angenehm, diese Herausforderung. Aber am Ende weg kann man ja mit diesen Themen wachsen. Und das hat in einem Nachgang logischerweise mir in meiner persönlichen Entwicklung geholfen, immer in der Personalverantwortung zu sein und. Sodass ich jetzt in so einer Führungsrolle doch dann nicht auf 34 Jahre, aber dann auf 31 Jahre Erfahrung wirklich an der Spitze, wenn dann niemand mehr so klassisch hinter Ihnen steht, natürlich hatte auch immer einen Aufsichtsrat, hatte Kollegen und so weiter. Also ich war nie allein, auch nie ganz allein in der Verantwortung zum Glück, weil man braucht ja auch Feedback. Aber man steht dann schon an der Spitze und das ist ein gewisser Druck, ne, mit dem man umgehen muss.
Das ist ja eine bewegende Zeit, wie Sie es geschildert haben. Auch eine Zeit von schweren Entscheidungen. Sie sprachen von schlaflosen Nächten. Was war die schwerste Entscheidung in Ihrer beruflichen Laufbahn?
Ja, das ist eine schwere Frage. Da waren viele, aber fairerweise, mir machen Entscheidungen irgendwo Spaß. Also ich bin, die mit mir arbeiten, wissen, dass ich eher zu schnellen Entscheidungen neige. Oft sehr gut, manchmal auch fehlerbehaftet. Aber Entscheidungen machen mir Spaß. Ich habe also keine Entscheidungsangst. Von daher kann ich die Frage, muss ich wirklich tief graben und zu sagen, wo war denn eine, die mir super schwer gefallen ist. Aber jetzt fällt mir zum Beispiel eine ein. Wir haben in 2004, meine ich war es, mal ein Objekt in Frankfurt erworben, damals DIC, das nahezu komplett leer war. Der sogenannte Grünhof nannte den. Und ich sah da drin eine große Chance. Ja, also ich war der Meinung, wenn wir das jetzt verhältnismäßig zu guten Einstandspreis erwerben, weil es eben leer war, es war gerade fertig gebaut, dann und dann das erfolgreich abvermieten, dann schafft man Mehrwert für uns, also eine Wertschöpfung. Aber viele hielten mich damals auch in unseren Gremien für etwas sehr risikofreudig und ambitioniert. Ich habe wahnsinnig dafür gekämpft, hatte mich dann auch rein verbissen. Das ist ja manchmal dann schon fast so eine Frage, setzt man sich damit durch? Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es erworben. Aber mir war in der Sekunde klar, wenn das jetzt schief geht, dann hast du ein Problem, ja, ohne das weiter auszuführen. Das ging dann gut, aber das war eine Entscheidung, wo ich auch bei der Entscheidung wusste, war das jetzt eigentlich richtig, was du gemacht hast und war es jetzt nötig, auf die Karte zu setzen? Und die fällt mir rückwirkend, obwohl es gar nicht so spektakulär, da habe ich sicherlich spannendere Projekte noch gehabt, fällt die mir ein als eine, wo ich wusste, mein Hintern sitzt auf der Herdplatte, wie man so schön sagt.
Also im Grunde eine Herausforderung für Sie?
Ja, auch eine Herausforderung, aber ich denke da nie so nach in der Sekunde über eine Herausforderung. Ich wusste, das ist jetzt schwierig, aber ich laufe deswegen nicht schneller, weil ich vom Grundsatz versuche, immer schnell zu laufen.
Jetzt sind mit schweren Entscheidungen auch ganz oft diese Themen Verantwortung, Zukunftsfähigkeit verbunden. Wir sprechen ganz viel über Verantwortung, auch in den letzten Tagen der Branche. Wie nehmen Sie als AGB Verantwortung wahr?
ABG, ja, AGB klingt ähnlich, aber es ist die ABG. Also das Unternehmen, das ich heute vertrete und was mir gemeinsam mit meinem Partner gehört, gibt es ja seit 60 Jahren auf dem Markt, von denen ich ja nur 6 dabei bin. Und wenn man so lange am Markt ist, dann hat das auch was damit zu tun, dass man Verantwortung gezeigt hat und verantwortungsvoll gehandelt hat. Was mich übrigens wahnsinnig beeindruckt hat und auch mit ein Grund war, dass ich die ABG für mich als eine spannende neue Zukunft gesehen habe. Das heißt einfach nachhaltiges Wirtschaften. Ja? Nicht zu viel auf Risiko setzen, nachdenken, Aspekte betrachten, durchaus einen Punkt konservativ, werteorientiert zu agieren. Dann schafft man auch 60 Jahre Unternehmensleben, ein erfolgreiches Unternehmensleben. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, wir haben eine Verantwortung gegenüber Partnern, über Investoren, über Banken, also Leuten, die uns vertrauen, die uns auch im Zweifel Geld anvertrauen. Und die nehmen wir sehr, sehr ernst. Die habe ich immer persönlich sehr, sehr ernst genommen. Und damit fängt es an.
Ja.
Da sind wir noch nicht bei den Themen gegenüber der Umwelt, den Stakeholdern etc. Aber das geht letztendlich in der Grunddenke einher. Ja? Und natürlich sind wir da ein Wirtschaftsunternehmen, um zu wirtschaften, letztendlich auch mit dem Ziel, auch als Unternehmer oder für die Gesellschafter Geld zu verdienen. Natürlich ist das ein Hauptzweck eines Wirtschaftsunternehmens, aber es steht nicht alleinig und schon gar nicht zu prominent im Vordergrund.
Sie haben es gerade angesprochen, Geld zu verdienen ist Teil der Verantwortung, auch gegenüber der Gesellschafter. Was ist der unternehmerische Teil der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft?
Naja, ich sehe das immer so, wir sind ja in erster Linie unser Unternehmen, also der große Teil, die DNA des Unternehmens ist ja Projektentwicklung. Ne? Wir gestalten, das habe ich immer so gesehen, war übrigens eine der Themen, die ich am Anfang so unfassbar spannend fand, wir gestalten ja Städte. Ja? Und wir sind mit die wichtigsten Gesprächspartner für Kommunalpolitik, weil dadurch, dass wir Städte gestalten, also natürlich damit auch Architektur prägen, indem wir Architekten beauftragen, Projekte bauen, letztendlich aber auch Investitionen bringen, Mieter bringen, Urbanität etc. Das sind ja die Herausforderungen, die man hat. Und ich versuche mich immer in die Lage zu setzen, dann selber wieder der Bürger zu sein,
ja,
der ich ja bin, der wir alle sind, der dann mein eigenes Projekt versucht von der Seite zu beobachten, zu reflektieren und zu bewerten. Und dann haben Sie automatisch die Themen drin, selbst wenn Sie die Objektivität automatisch etwas schwieriger ist, dann haben Sie automatisch die Themen drin, was habe ich im Beitrag geleistet, wo überschreite ich möglicherweise Grenzen etc. etc., die so mit Nachhaltigkeit, mit Umwelt, ich nannte es eben Stakeholdern, zu tun haben.
Sie schaffen Raum, bauen Raum in den Städten. Sie sind der wichtigste Ansprechpartner für die Kommunalpolitik. Jetzt gibt es Projekte, Garden Towers, Central Parks. Das sind ja einzelne Gebäude, die sich einbetten in den städtischen Raum. Wir sehen in der Stadtentwicklung und in der Stadtplanung, dass es weniger darum geht, einzelne Elemente innerhalb der Stadt zu betrachten, sondern das große Ganze. Wie wirkt das, also die Betrachtung des großen Ganzens, auf Ihre Pläne, ein Gebäude zu entwickeln?
Naja, also jetzt bringe ich noch einen Aspekt dazu. Ich habe ja gerade darüber gesprochen, wie es ist, wenn man welchen Ansatz man für sich selber und letztendlich sein Projekt findet. Aber die Gesamteinbindung hat natürlich eine Relevanz. Also erstmal ist die ja und sollte auch so sein, also dafür sind ja nicht wir verantwortlich, sind sie letztendlich vorgegeben. Durch eine Bauleitplanung, durch eine Stadtplanung etc. Und dann gibt es da drin Grenzen, die interpretiert, auch mal verschoben werden können etc. Ich will ja am Ende auch ein erfolgreiches Projekt haben. Weil jetzt verlasse ich mal die Ebene, dass ich gut in der Umwelt und mit den Stakeholdern agieren will, am Ende will ich auch Erfolg haben. Und die Schnittmenge da ist extrem hoch. Wenn ich nüchtern drüber nachdenke, sage, wie wird denn mein Projekt erfolgreich, wie wird es denn wahrgenommen, passt denn rein, hat es eine Akzeptanz? Das war mir schon immer eine super hohe Bedeutung. Sie haben jetzt ein paar Projekte genannt, mir fällt auch logischerweise das Main-Tor in Frankfurt, wo wir einen ganz neuen Standort kreiert haben, auf dem ehemaligen De Gusse-Areal. Mir fällt in meiner alten Heimatstadt die Sanierung einer der bedeutendsten Gebäude, die ich mit Ende 20 initiieren durfte, das Palais Walterdorf ein. Das hatte in meiner Heimatstadt Trier eine ähnliche Bedeutung gehabt. Also das geht einher, Einbindung in die Stadtplanung, Diskussion mit den Fachbeteiligten, aber letztendlich auch mit der Politik, weil viele der Projekte brauchen ja eine politische Akzeptanz, also Politik als Vertreter der Öffentlichkeit. Und last but not least, ja, will ich einen Erfolg damit haben. Und da ist das Stichwort Urbanität wichtiger denn je. Solitäre haben am Ende nicht dauerhaft Erfolg. Und dann werde ich auch Probleme haben, die zu vermieten, respektive den Investor, den Käufer später dazu viel zu finden. Sie können das nicht rausgliedern aus einer Gesamtplanung. Das ist auch gut so. Ich meine, das war ja letztendlich ist auch der Erfolg seit Jahrtausenden von europäischen Städten.
Ich konkretisiere das gerne mal, Herr Höller. Sie haben ein Grundstück als Basis für eine Entwicklung innerhalb einer Stadt, auf dem möglicherweise 1000 Quadratmeter Grundfläche bebaubar sind. Jetzt sagt die Stadt, wir wünschen uns an dieser Stelle mehr Grün. Würde bedeuten, Sie haben nur 600 Quadratmeter Grundfläche, die Sie bebauen könnten, wenn Sie dem Wunsch gerecht würden. Gleichwohl, dass der Bebauungsplan die 1000 ja durchaus zulässt. Würden Sie sagen, das bettet sich besser ins Gesamtkonzept der Stadt ein, wenn ich hier weniger Fläche bebaue?
Kommt drauf an. Also um jetzt bei Ihrem Beispiel zu bleiben, wäre ich natürlich zuallererst, weil ich muss ja Projekte, ist ja die Schwierigkeit übrigens gerade heute in dieser Krise, wer kann überhaupt noch bauen, die hängt natürlich auch damit zusammen, wie bringe ich eine Wirtschaftlichkeit ein Objekt. Eine Ausnutzbarkeit ist natürlich nicht wegzudiskutieren, also die Realisierbarkeit des Projektes. Ich würde mir die Argumente erstmal anhören, ich würde versuchen, wo ist da gegebenenfalls ein Geben und Nehmen. Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, möglicherweise kann ich dafür zwei Geschosse mehr bauen, die möglicherweise aber auch wieder teurer werden, weil in die Höhe bauen ist teurer, aber doch kann ich eine bessere Miete generieren. Also es gibt da viele Aspekte. Per se würde ich der Sache kritisch gegenüberstehen und muss ich der, ja, weil ich nicht nur selbst Geld verdienen wollen, sondern Verantwortung gegenüber meinen Stakeholdern habe. Aber das sind ja die üblichen Diskussionen, die Sie oft mit Stadtplanung, übrigens auch mit Denkmalschutz und so weiter haben. Ihr Beispiel war schon ein krasses, ne? 1000 statt 600 in Prozenten ausgedrückt, ja. Ist ein bisschen gewaltig. Hätten Sie es mir leichter gemacht, hätten gesagt 850, habe ich gesagt, das ist jetzt erstmal diskutabel, ja. Und im Detail zu sehen. Bei 600 hätte ich gesagt, jetzt wäre ich auch mal konkret, die Hürde, die da gesetzt wird, die wird schon schwer zu überspringen sein.
Dann schließe ich doch direkt die Frage an, wo beginnt für Sie unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft und wo ist sie endlich?
Nein, die ist nie endlich und die ist per se von
Anfang. Wo würden Sie denn sagen, stößt sie an Grenzen?
Ja, natürlich, wenn wir haben als Unternehmen, als Unternehmer ein Environment und ich habe das jetzt mehrfach mit dem Begriff Stakeholder gesagt, da ist die Öffentlichkeit, das sind selbstverständlich meine Gesellschafter, das sind meine Geldgeber und Partner. Ich muss aus dem ganzen Konstrukt eine Schnittmenge finden. Wenn ich die nur versuche, an einer Seite zu optimieren oder nur an einer Seite Druck nachgebe, dann wird mir das nicht gelingen, Projekte zu realisieren und letztendlich alle zufriedenstellen. Also sowohl die Gewinnmaximierung kann nicht das oberste Gut sein, ja. Weil sie geht wahrscheinlich zu Lasten der anderen Stakeholder, zu sagen, ich baue jetzt schön, wird sie und mache gern Zugeständnisse, aber mit dem Grünen, das ist ja alles schön, also ich bleibe jetzt bei Ihrem Beispiel, um das so salopp mal aufzugreifen, dann werde ich in meiner Wirtschaftlichkeit wird das mein letztes Projekt gewesen sein, für die jemand Geld gibt. Und meine Stakeholder werden auch sagen, meine Gesellschafter werden sagen, Job verfehlt, lieber Höller. Ja, also so simpel muss man es definieren. Ja.
Denken Sie, dass Geld einen Grenznutzen hat?
Klare Antwort, ja, natürlich.
Haben Sie eine Vorstellung, wie würden Sie den taxieren?
Nee, den kann ich nicht taxieren. Das ist ja auch bei jedem in einer Einzelbeurteilung. Ne? Mit dem einen ist Geld besonders wichtig und ist davon getrieben. Und bei der andere, da ergibt sich vielleicht finanzieller Erfolg mehr aus dem, was er macht, was aber gar nicht die vordergründige Motivation war. Und Dritte verlieren es ganz aus den Augen und werden dann früher oder später auch scheitern. Da kann ich keine Summe dran kleben, auf gut Deutsch. Das ist jedem seine ureigenste Betrachtung. Ich für mich selber habe mein Leben immer so definiert bis heute, dass ich sage, ich weiß schon, was ich gern mache und was mir gut tut. Und dazu gehört dann leider auch, ich sage leider, Geld. Und das würde ich ganz gerne haben, verdienen, um mir das Leben, wie ich es mir so vorstelle, im Komfort leisten zu können. Darüber hinaus hat es für mich einen Grenznutzen. Da ist kein Streben nach Themen, die ich unbedingt, weil ich meine, man müsste sie haben und so weiter, die interessieren mich nicht, aber ist das mit dem Betrag? Die einen würden sagen, das ist trotzdem ganz schön hoher Anspruch, und die anderen würden sagen, ach ja, der junge Mann ist ja bescheiden. Ja. Also ich würde es mal so stehen lassen.
Wir haben in der Dotcom-Zeit ja auch gesehen, dass das Geld sehr anziehend wirkte auf junge Investoren, die mit Aktien viel Geld verloren haben. Sie haben diese Dotcom-Blase ja dann noch miterlebt, zu Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn.
Ja, nee, war ich schon mittendrin. Ne? Das war ja der neue Markt, den habe ich immobiliär nicht erlebt. Aber ich habe natürlich als Teilnehmer des Wirtschaftslebens wahrgenommen. Ich habe sogar auch selber als Aktionär hier und da wahrgenommen. Und tatsächlich habe ich auch einige dieser Unternehmer gekannt. Ja, es war ein bisschen verrückte Zeit. Ne?
Was unterscheidet die Zeit damals mit der Zeit jetzt vor der Pandemie, wo es uns auch wirtschaftlich gut ging?
Ach, das ist immer gleich. Ja. Im Prinzip von den Mechanismen, und wahrscheinlich war es in den 30er Jahren auch so, irgendwann wird die Ratio ein bisschen ausgesetzt. Der ganze Markt läuft. So war es ja auch hier in der Immobilienbranche in den letzten Jahren. Die etwas Konservativen haben schon in 2015, 16 gedacht, ui, das ist aber jetzt alles auf einem relativ hohen Niveau und haben wir vielleicht noch nie gesehen. Und es ging immer weiter, immer weiter. Und die Ratio musste ja sagen, irgendwann ist das vorbei. Irgendwie sagt es die Ratio, aber der ganze Markt läuft in eine Richtung. Und dem kann sich kaum einer dann entziehen, weil man sich dann auch nicht aus dem Wirtschaftsleben entfernt. Das sind die üblichen Trends, ne? Die kann man mit Lemminge verhalten, denen man ja selber auch ausgesetzt ist. Ne? Also es sollte keiner zu schlau sein und sagen, nein, ich habe das alles vorhergesehen und ich habe es ganz anders gemacht. Dem ist man ja selber ausgesetzt und dem muss man sich manchmal auch immer wieder widersetzen. Und das ist jetzt wieder passiert, das war damals so und ich bin mir ziemlich sicher, es wird auch in
x Jahren wieder passieren.
Wieder passieren.
Dotcoms war so die Zeit, Windows 3.10, 3.11 auf Windows NT.
Das wird es aber ganz
anders. Ja, und das war ja vielleicht.
Ich mich alt fühle.
Da kam erstmal sowas wie Digitalisierung 1.0 vielleicht in die Branche. Was würden Sie sagen, ist der Unterschied zwischen der Zeit Windows 3.11, Windows NT zu der heutigen wahrnehmbaren Digitalisierung in der Branche?
Ja, also grundsätzlich würde ich ganz einfach sagen, eine der nächsten oder übernächsten Stufen, die Geschwindigkeit, die wird einfach immer höher. Ja, was wir jetzt mit KI haben und was wir alle ganz begeistert dann in der Corona-Zeit wahrgenommen haben, was eigentlich schon längst gab, was man alles machen kann, von der Videokonferenz, die Digitalisierung der Häuser, der Autos, ich finde, man kann es auch immer, wenn man mal einen Vergleich ziehen will, wie ist die Entwicklung bei Autos gegenüber Gebäuden, ne? Das ist nicht so weit voneinander weg zu vergleichen. Setzen sich mal ein 20 Jahre altes Auto und dann wissen Sie, welche Herausforderungen 20 Jahre alte Häuser dann auch teilweise haben. Ich würde sagen, die Geschwindigkeit hat zugenommen und wenn man so allem dem glauben kann, womit man sich befasst, wird das jetzt mit der KI-Welle sicherlich nochmal einen dramatischen Sprung nehmen. Umgekehrt habe ich wahrgenommen, die Etablierung des Internet hat dann bis zum richtigen Durchsetzen, dass auch wirklich jeder gemerkt hat, dann doch eine Zeit lang gedauert. Bis es, aber es war dann etabliert. Ne? Wir wissen alle noch die Zeiten, wo wir die ersten Mobiltelefone oder wie man sie damals nannte, Handys hatten. Das ist ja witzigerweise noch gar nicht so lange her. Und dann gibt es eben diese Wahnsinnsinnovationen, die das Leben verändern und die wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Da gab es die Eisenbahn, das Auto. Ich glaube, für uns alle, bis heute zumindest, war es das iPhone gewesen, was das Leben komplett verändert hat. Ne?
Kommen wir zum Schluss auf eine schnelle Runde, Frage-Antworten. Was haben Ihrer Meinung nach PropTechs oder Startups in der Branche verändert?
Erst mal ein Denken. In der letzten Konsequenz haben sie sich ja noch nicht durchgesetzt oder durchsetzen können. Ne? Und haben sicherlich jetzt auch eine ganz schwere Zeit. Sind sie die Ersten wahrscheinlich sogar, die, obwohl sie Zukunft darstellen, geprügelt werden in dieser Krise und sicherlich auch schon eine Menge vom Markt verschwunden. Sie haben eine starke Bedeutung. Sie bringen Innovationen, die Branche auch dringend braucht, die unsere Branche vielleicht noch als etwas trägere Branche mehr braucht als andere Branche. Also für mich sind sie ein wichtiger Marktteilnehmer, der aber noch auf den ganz großen Durchbruch der einen oder anderen Idee wartet.
Sind Sie selbst in PropTechs investiert?
Nein.
Warum nicht?
Weil wir uns, also erstmal, da erinnere ich mich ganz gut an die Startup-Phase oder Dotcom-Zeit, und auch viele Gespräche mit Venture Capital Unternehmern haben mir gezeigt, die gesagt haben, die Ideen klingen alle super, es sind überall schlaue Leute, aber durchsetzen tun sich nur ganz wenige. Das ist wie ein Trichter, wo man es reinwirft und da spielen viele Aspekte, wie es um Wirtschaftsleben eine Rolle. Dem wollte ich mich nie aussetzen, weil unser Kernjob ist ein anderer und ich bin großer Freund von Fokus. Ja, wir sind Developer etc. Das heißt, das, was PropTechs voranbringen, interessiert mich sehr. Wir beobachten auch den Markt. Wir sind auch bereit, Themen und Produkte etc. zu nutzen. Investmentmäßig haben wir mal entschieden, dass wir gesagt haben, bis heute zumindest, wir tun nicht zwingend da rein investieren, weil sobald ich anfange, da rein zu investieren, ist es ein anderer Gedankengang. Wir konzentrieren uns aufs Kerngeschäft. Was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich ein Investment, aber das war dann kein Startup mehr, im Bereich ESG gemacht, weil wir gesagt haben, das ist ein wichtiges Thema, was wir besser verstehen wollen und dann haben wir auch investiert.
Welche Qualifikationen muss jemand mitbringen, um in der Branche bestehen zu können und erfolgreich zu sein?
Ja, die kann man ja so platt gar nicht beantworten, ne? Weil die Disziplinen ja so unterschiedlich sind. Ein Projektentwickler braucht eine ganz andere Qualifikation als ein Investment- oder Asset-Manager. Aber ich würde sagen, Kommunikation ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Eine relativ breite Aufstellung ist hilfreich.
Haben Sie einen Literaturtipp für Branchenteilnehmer?
Also, Literaturtipp, im Moment gibt es ein ganz tolles Buch über KI, The Coming Wave, glaube ich, heißt es. Das ist ein hochspannendes Buch, wo man so ein bisschen erahnt, was da auf uns zukommt in der Entwicklung und in der Power und einer Welle, die uns überrollen könnte, mit all den auch Gefahren. Wenn Sie mich gefragt hätten, das haben Sie nicht gefragt, aber ich beantworte so, welche zwei Bücher fallen Ihnen sofort ein, die Sie in Ihrem Leben Eindruck hinterlassen haben? dann war es ein Buch, was ich für 5 D-Mark auf dem Rammständer gekauft habe, Gesund durch Lebenskrisen. Das habe ich sogar 3-mal gelesen, aber nicht, weil ich so viel Lebenskrisen hatte, weil es so spannend war von einem Arzt, wie er beschrieben hat, wie man durch Krisen wachsen kann, wie man mit Krisen umgeht. Und das zweite Buch ist, das finde ich unternehmerisch hochspannend, die 7 Leben eines Unternehmens oder so ähnlich, die 7 Phasen. Und das beschrieb und beschreibt, ist auch schon ein älteres Buch, mindestens 20, 25 Jahre alt, wie unterschiedliche Zyklen, Phasen eines Unternehmens unterschiedliche Manager und Gestalter brauchen.
Letzte Frage, worauf freuen Sie sich beruflich als nächstes?
Auf die nächsten Sonnenstrahlen, die zeigen, so könnte die Zukunft aussehen, wieder nach dieser doch schon recht langen Krise, wo ein nächster Aufschwung hinlaufen könnte.